True Criminology, der Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Ich bin Gina Rosa Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Armut und Kriminalität? Oder auch Armut und Kriminalisierung? Man hört ja immer wieder die Vermutung, das könnte so sein, schließlich erscheint es plausibel, dass Menschen, die wenig Geld haben, sich zum Beispiel etwas zu essen klauen. Oder dass sie aufgrund von Belastungen, denen sie ausgesetzt sind, vielleicht andere Delikte begehen und deswegen Menschen, die in ärmeren Lebenslagen sich befinden, eher anfällig sind für Straftaten.
Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es eine Menge Vorurteile gegenüber Menschen, die in Armut leben, gibt. So meinten zum Beispiel in der aktuellen Mitte-Studie 2022-23 fast ein Viertel der Befragten, EmpfängerInnen von Sozialhilfe und BürgerInnengeld neigen zur Faulheit. Und auch jeder zehnte Befragte hat noch der Aussage zugestimmt, arme Menschen können nicht mit Geld umgehen.
Vorurteile gegenüber Menschen, die arm sind oder von Armut betroffen sind, hat man ja auch in vielfältigen politischen Diskussionen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten erlebt. Erinnern wir uns noch um die ganzen Diskussionen um die Einführung der Hartz-IV-Gesetzgebung. Auch hier kamen oft die Bilder, die bemüht wurden, des ja, selbstverschuldeten Armen, der sich irgendwie in der sogenannten sozialen Hängematte ausruht. Und es gibt ja auch ganze Unterhaltungsformate bei RTL 2 und dergleichen, die irgendwie mit diesem Narrativ und diesem Bild spielen.
Genau, diese Vorurteile zeigen sich dann in der Zuschreibung sozial schwach. So bezeichnet man ja oft Menschen, die unter schwierigen Bedingungen leben. Manchmal bezeichnet man ja auch einen ganzen Stadtteil irgendwie als Problemviertel oder als Brennpunkt oder als Ghetto. Und auf den ersten Blick hört sich das so an, als ging es darum, dass man Verständnis hat für ungleiche Lebensbedingungen. Aber tatsächlich ist das Konzept, das dahinter steckt, doch relativ problematisch. Denn zum einen gibt es mit dem Begriff sozial schwach eine Zuschreibung. Menschen wird unterstellt, sie seien sozial schwach. Und was soll das heißen? Wenn man sozial im Allgemeinen versteht, dann geht es ja irgendwie um das Zwischenmenschliche, also das Empathische, das Vernetzte. Sind dann Menschen mit wenig Geld sozial schwach, weil sie sich nicht gut gegenüber anderen Menschen verhalten?
Ja, das stimmt. Das ist von den Begrifflichkeiten, die da benutzt werden, schon teilweise sehr fraglich. Ja.
Und das zweite Problem an der Zuschreibung sozial schwach, das man anführen kann, ist, dass es ein gesellschaftspolitisches Problem gewissermaßen individualisiert. Menschen sind arm, weil sie sozial schwach sind. Und damit blickt man überhaupt nicht hinter die Kulissen, beispielsweise prekäre Einkommen im Niedriglohnsektor oder auch wie Reichtum und Vermögen gesellschaftlich verteilt sind. Das bleibt damit unangetastet. Hm. Allerdings könnte man das Ganze ja auch so wenden, zu sagen, dass Armut die Folge von Lebenschancen ist, die gesellschaftlich verteilt werden. Und ebenso plausibel wäre es in Bezug auf Kriminalität, sich zu fragen, werden eigentlich Menschen, die in Armut leben, eher kontrolliert und werden deren Straftaten vielleicht eher entdeckt als die von Menschen, die mehr Geld zur Verfügung haben?
Fangen wir der Reihe nach an. Wir haben jetzt viel von Armut gesprochen, doch was verstehen wir eigentlich unter Armut? Wann gilt jemand als arm? Es gibt hier verschiedene Definitionen. Eine Definition und begriffliche Annäherung ist die der absoluten Armut. Als absolute Armut bezeichnet man eine Mangelsituation, wo einem eigentlich das zum Leben Notwendige fehlt, wo man keinen Zugang zu Wasser hat, nicht genug Nahrung und Trinkwasser hat, um zu überleben. Es ist insofern ein objektives Maß, als dass es auch einen konkreten Geldbetrag gibt, an dem man das so misst. $1,90 pro Tag, kommt dann immer drauf an, im Vergleich zu dem Land quasi, was man sich da kaufen kann in dem jeweiligen Land, was dem äquivalent ist. Und das gilt so als global Maßstab. Für Deutschland gilt, dass jeder Mensch einen Anspruch hat, darauf nicht absolut arm zu sein. Das ist für ein menschenwürdiges Existenzminimum reichen muss und der Staat dafür Sorge tragen muss. Absolute Armut haben wir in Deutschland auch relativ selten, aber auch das gibt es, dass Leute beispielsweise aufgrund von psychischen Krankheiten sich in Obdachlosigkeit befinden, sich nicht Hilfe suchen können. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel, wie es auch zu absoluter Armut in Deutschland kommen kann.
Dann gibt es die zweite Art von Armut, die sogenannte relative Armut. Die bezeichnet die Armut im Vergleich zu anderen. Für Deutschland gilt, dass Haushalte mit einem Nettoeinkommen unterhalb von 60% des durchschnittlichen Einkommens als relativ arm gelten.
Letztendlich sind ja alle Kosten, die wir so haben in der Gesellschaft, fürs Busticket, für einen Kinobesuch, für Schwimmbad und dergleichen, orientieren sich ja daran, auch was die meisten in der Lage sind zu bezahlen. Wenn man jetzt aber von relativer Armut betroffen ist, sich in relativer Deprivation befindet, bedeutet das, dass man am normalen gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilhaben kann, weil man diese Kosten, die für viele Leute so ganz normal sind, eben nicht tragen kann. Man könnte ja denken, mein Gott, wenn man in einem reichen Land lebt, wie schlimm kann es sein, einfach nur ein bisschen weniger als andere zu haben. Aber alles, was zum Leben dazugehört, orientiert sich ja daran, was für die meisten bezahlbar ist. Und insofern merkt man doch tagtäglich, dass man sich das, was für andere normal ist, eben nicht leisten kann.
Jetzt stellt sich die Frage, warum sollte Armut überhaupt irgendwie eine Bedeutung für irgendetwas haben? Und dann kann man nur die Antwort geben, sehr viel. Denn wenn man sich das Beispiel Gesundheit ansieht, dann sehen wir, dass Personen mit niedrigem Einkommen häufiger wegen Krankheiten in ihrer Alltagsbewältigung eingeschränkt sind, sie häufiger weniger soziale Unterstützung erfahren und sie haben sogar eine geringere Lebenserwartung. Also Frauen, die in Armut leben, leben im Durchschnitt 8 Jahre kürzer und Männer, die in Armut leben, im Durchschnitt 11 Jahre kürzer. Außerdem sind sie einem höheren Risiko für Erkrankungen ausgesetzt und sie verhalten sich häufiger gesundheitsriskant.
Also viele Bereiche, wo wir sehen, Armut spielt da eine Rolle. Und insofern kann man sich natürlich auch die Frage stellen, inwiefern auch Kriminalität und Kriminalitätsverfolgung auch im Zusammenhang mit ärmeren Lebenslagen steht.
Da könnte man sich jetzt theoretisch eine ganze Menge Zusammenhänge ausdenken. Wenn man sich überlegt, inwiefern Armut Kriminalität verursachen könnte, kann man Theorien dazu aufstellen. Man kann aber eben auch in der Tradition einer eher kritischen Kriminologie fragen, wo und wie werden Menschen in Armut eigentlich durch die Instanzen sozialer Kontrolle diskriminiert bzw. kriminalisiert.
Das nimmt auch wieder Bezug auf unseren Ansatzpunkt so in den ersten Podcast-Folgen, wo wir ja detailliert auch mal dargelegt haben, dass das, was wir als Kriminalität begreifen, ja nicht zufällig so ist und nicht naturgegeben, sondern gemacht ist, sich auch verändert. Und hier könnte man natürlich auch fragen, inwiefern Armut hier auch eine Rolle spielt. Also wer macht die Gesetze, wer entscheidet, was wie hoch bestraft werden muss. Das hatten wir auch in der ersten Podcast-Folge schon mal angesprochen, dass sich auch in den Strafgesetzen immer auch bestimmte Machtpositionen und Interessen, die in der Gesellschaft stärker vertreten sind, wiederfinden. Und insofern spielt das auch hier in dieses Thema rein. Und natürlich auch Kontrolltätigkeit der Polizei. Auch hier sind wir schon drauf eingegangen. Auch hier liegen natürlich bestimmte Interessen dahinter, auf welche Delikte mehr Augenmerk gelegt wird, in welchen Gebieten mehr kontrolliert wird und dergleichen.
Und genau was du angesprochen hast, ist eben so, dass Menschen, die in Armut leben, quasi nicht daran beteiligt sind, Gesetze zu machen. Die finden sich nicht im Bundestag und entsprechend können sie auch nicht mitdiskutieren und entscheiden, welche Delikte sollen denn als Straftaten im Strafgesetzbuch stehen, welche sollen nur Ordnungswidrigkeiten sein, etc. Und so finden sich im Gesetz auch tatsächlich einige Delikte, die man als Armutsdelikte bezeichnen kann. Nehmen wir das Fahren ohne Fahrschein, also wenn man den ÖPNV benutzt, ohne ein Ticket zu kaufen, oder auch die Kriminalisierung von kleineren Eigentumsdelikten. Die sind im Gegensatz zum Falschparken Straftatbestände, während das Falschparken eben eine Ordnungswidrigkeit ist. Und für Straftatbestände kann man in letzter Konsequenz dann auch ins Gefängnis kommen. Und anders als bei der Steuerhinterziehung zum Beispiel, die auch ein Straftatbestand ist, wirkt aber bei diesen Delikten eine Selbstanzeige nicht strafbefreiend.
Schauen wir mal, was die Forschung dazu sagt, denn letztendlich sind wir in der Kriminologie ja darauf angewiesen zu gucken, was zeigt uns die Empirie, und das ist hier nicht so einfach. Wir haben in den anderen Folgen schon oft zunächst die polizeiliche Kriminalstatistik hinzugezogen, um zu zeigen, inwiefern bestimmte Merkmale da ja sichtbar sind, dass es einen Zusammenhang gibt. Das können wir hier gar nicht, weil die polizeiliche Kriminalstatistik nicht festhält, wie das Einkommen von einer tatverdächtigen Person ist. Insofern müssen wir uns verschiedene andere Studien angucken, die zu diesem Thema aufgestellt wurden, wo man auch teilweise verschiedene Daten versucht hat zusammenzuführen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Krisen.
Obwohl man theoretisch erwarten könnte, dass Armut zu Kriminalität führen könnte, weil Mangel an Geld vielleicht dazu führt, dass man versucht, auf andere Weise an Dinge zu kommen, gibt es aber keine belastbaren Erkenntnisse darüber, dass ökonomische Krisen tatsächlich zu höheren Kriminalitätsraten führen würden.
Letztendlich bleibt der Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Kriminalität bzw. Delinquenz widersprüchlich, denn es gibt Studien, die zeigen Zusammenhänge, beispielsweise bei der Jugenddelinquenz. Aber man sieht auch, es gibt auch Studien, die zeigen, Jugenddelinquenz und Arbeitslosigkeit der Eltern hängen nicht zusammen.
Über die Arbeitslosigkeitsraten und die Kriminalität findet man Zusammenhänge, besonders dann, wenn man sich kleinere regionale Einheiten anschaut, also wenn tatsächlich vor Ort etwas passiert, dann könnte das eine Rolle spielen. Es gibt beispielsweise eine Studie, die einen deutlich positiven Zusammenhang zwischen der Stilllegung von Fabriken und Armut sowie Eigentums- und Drogendelinquenz gefunden hat. Aber in dieser Studie gab es keinen Hinweis auf einen Zusammenhang mit Gewaltdelinquenz.
In einer anderen Studie hat man gesehen, dass wenn gering qualifizierte Arbeitsplätze zurückgehen, auch Gewaltdelinquenz zurückgegangen ist. Letztendlich bleiben diese Forschungsergebnisse ein bisschen unbefriedigend. Man kann sie schlecht vergleichen, weil ganz unterschiedlich Daten erhoben wurden und auch definiert wurden. Wir sehen den Zusammenhang von Kriminalität und ökonomischer Lage nicht eindeutig. Es gibt bei einigen auch unterschiedliche Interpretationsprobleme. Es gibt letztendlich keine Studie, die zeigt, ja, ärmere Menschen sind eher kriminell.
Also gehen wir nochmal weiter und gucken uns an, wie sieht es denn aus mit dem Risiko der Strafverfolgung? Wer wird von der Polizei kontrolliert und dann gegebenenfalls von der Staatsanwaltschaft verfolgt? Also gegen wen wird weiter ermittelt? Zunächst einmal halten sich Menschen, die in Armut leben, möglicherweise häufiger an öffentlichen Plätzen auf, weil sie beengt wohnen, sich eher draußen aufhalten und da dann entsprechend auch eher kontrolliert werden können. Das ist ein Befund, den wir aus Studien zur Jugend kennen, dass eben das sich an öffentlichen Plätzen aufhalten durchaus mit der Kontrollhäufigkeit einhergeht. Zudem werden oft gefährliche Orte ausgewiesen in Stadtteilen, in denen Menschen leben, die wenig Geld haben und häufig auch, hier kommen wir zu einem Punkt, wo sich eben auch Themen überschneiden, wo das eine mit dem anderen zusammenhängt, in diesen Stadtteilen häufig Menschen leben, die migrantisiert sind. Gefährliche Orte ausweisen heißt, dass die Polizei an diesen Stellen mehr Kontrollbefugnisse hat und auch anlasslos Personenkontrollen durchführen kann.
Ja, und dadurch könnte es natürlich auch sein, dass in bestimmten Stadtteilen dann auch einfach mehr kontrolliert wird oder in bestimmten Plätzen, Orten. Also Polizei auch mehr vor Ort ist und wir wissen ja, da wo mehr hingeguckt wird, wird natürlich auch mehr gefunden.
Genau, da kommt mir gerade das sogenannte Lüchow-Dannenberg-Beispiel in den Kopf. Das war der Ort, an dem früher vor vielen Jahrzehnten die Castortransporte immer durchgingen und da hatte die Polizei dann schon Hundertschaften stationiert. Teilweise wurden aber dann die Castortransporte verschoben und die Polizei war aber da und hat dann, weil sie da war, eben auch kontrolliert. Und dann ist in dieser Zeit in diesem Landkreis die Kriminalitätsrate ganz deutlich angestiegen.
Ein weiterer Faktor, wo Armut sich unterschiedlich niederschlägt, ist dann auch bei dem weiteren Umgang mit der Strafverfolgung. Wenn wir uns jetzt mal die Staatsanwaltschaftsstatistik anschauen, dann sehen wir, dass 2021 rund 4,9 Millionen Straftaten von der Staatsanwaltschaft erledigt wurden. Davon sind rund die Hälfte durch Anklage oder durch Strafbefehl erledigt worden. Der Rest wurde eingestellt. Nun werden Fälle nur angeklagt, wenn die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass ein Fall eher zur Verurteilung als zum Freispruch führen wird. Es gibt im deutschen Recht die Möglichkeit, gegen Geldauflage einzustellen. Man spricht manchmal auch davon, dass man sich freikaufen kann von der Strafverfolgung. Und dieser Fakt birgt die Gefahr, dass eher gegen Menschen eingestellt wird, die Geld haben und das auch eher bei Verfahren, die kompliziert zu werden drohen. Tatsächlich haben Studien beides gezeigt. Auch stellt sich die Frage, wer sich rechtliches Gehör verschaffen kann, es sich leisten kann, eine rechtliche Vertretung zu organisieren und gemeinsam mit der Anwältin oder dem Anwalt das Verfahren zu seinen oder ihren Gunsten zu beeinflussen.
Und dann stellt sich die Frage, wie wird denn eigentlich in Deutschland verurteilt? Welche Strafen werden verhängt? Regelmäßig werden 80% der Strafen als Geldstrafen verhängt. Hier muss man wissen, dass Geldstrafen, wenn sie nicht bezahlt oder anderweitig getilgt werden, letzten Endes auch im Gefängnis vollstreckt werden. Das ist dann eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe, die man verbüßen muss, weil man eine Geldstrafe nicht bezahlt hat. Und in dem Moment ändert sich die Form der Strafe ganz grundlegend, weil eine Geldstrafe, die bleibt erstmal unsichtbar, sie beeinträchtigt die Lebensführung nicht unmittelbar, das Umfeld bekommt möglicherweise nichts davon mit und es gibt auch kein soziales Stigma. Bei der Ersatzfreiheitsstrafe wird es dann aber anders. Diese wird sichtbar, man ist weg aus seinen sozialen Kontexten, verliert seine Freiheit, der Gefängnisaufenthalt ist stigmatisierend und psychisch extrem belastend. Und diese Ersatzfreiheitsstrafen treffen aufgrund der Anlage ausschließlich Menschen, die kein Geld haben, um die Strafe zu bezahlen. Also in diesem Fall können wir tatsächlich sagen, das ist ein Beispiel, wo Strafe sich allein dadurch verschärft, dass jemand kein Geld hat.
Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, na ja, es kann ja aber auch nicht sein, dass Armut vor Strafe schützt. Also, dass Leute jetzt irgendwie nicht bestraft werden sollten, weil sie arm sind.
Ja, man kann dann aber auch fragen, inwiefern werden Leute eigentlich bestraft, die sehr gut verdienen und in Anführungszeichen nur Geld bezahlen müssen. Denn auch das ist vielleicht keine echte Strafe. Und beim Übergang von der Geldstrafe zur Ersatzfreiheitsstrafe zeigt sich tatsächlich ganz deutlich der Einfluss von Armut. Ich gebe mal ein statistisches Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass man in einer Ersatzfreiheitsstrafe die Geldstrafe tilgt, ist am höchsten für die Personengruppe, die die Geldstrafe wegen Fahrens ohne Fahrschein erhalten hatte. Jede siebte Person, die deshalb verurteilt wird, tilgt die Geldstrafe zumindest teilweise in Haft. Jetzt guckt man sich die am anderen Ende des Spektrums an und schaut mal auf diejenigen, die die Geldstrafe bekommen haben wegen Steuerdelikten. Und von denen muss nur jede bzw. jeder 43. zumindest teilweise in Haft tilgen. Man sieht hier also, dass bei sogenannten Reichtumsdelikten, für die jemand Zugang zu finanziellen Ressourcen haben muss, bezahlt wird. Aber bei Armutsdelikten gelingt es nicht und die Menschen finden sich eher im Gefängnis wieder.
Zusammengefasst lässt sich sagen, in unserer Gesellschaft ist etwa jeder Fünfte von Armut gefährdet oder gilt als arm. Diese Gruppe hat zumeist keinen Einfluss darauf, was im Strafgesetzbuch aufgenommen wird oder was mit welcher Höhe von Strafe belegt wird. Die Forschungen zu dem Thema, inwiefern Menschen, die ärmer sind, eher Straftaten begehen, sind nicht eindeutig in ihren Ergebnissen. Letztendlich konnte aber keine Studie zeigen, dass ärmere Menschen eher zur Kriminalität neigen als andere. Vielmehr sind sie mehr Kontrollen ausgesetzt, unter anderem durch die Wohnlage und Lebensgewohnheiten. Im Rahmen der Strafverfolgung ist Armut strafverschärfend. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.